Sie hören Vox von Christina Delcher. Aus dem amerikanischen Englisch von Susanne Eckerle und Marion Balkenhol. Gelesen von Andrea Sawatzki. Wenn mir jemand erzählt hätte, ich könnte den Präsidenten, die Bewegung der Reinen und diesen unfähigen kleinen Scheißkerl Morgan LeBron innerhalb einer Woche zu Fall bringen, hätte ich ihm nicht geglaubt. Aber ich hätte auch keinen Einwand erhoben. Ich hätte überhaupt nichts gesagt. Ich bin eine Frau weniger Worte geworden. Heute Abend beim Essen, bevor ich meine letzten Silben des Tages äußere, tippt Patrick auf das silbrige Gerät an meinem linken Handgelenk, als wolle er meinen Schmerz teilen oder mich vielleicht daran erinnern, stumm zu bleiben, bis das Zählwerk um Mitternacht zurückgesetzt wird. Dieses magische Ereignis wird geschehen, während ich schlafe, und ich werde den Dienstag mit einem leeren Display beginnen. Das Zählwerk meiner Tochter Sonja wird dasselbe tun. Meine Söhne tragen keine Wortzähler. Während des Abendessens quatschen sie wie üblich über die Schule. Sonja geht auch zur Schule, verschwendet jedoch keine Wörter für ihren Tagesbericht. Beim Essen des einfachen Eintopfs, den ich aus dem Gedächtnis zusammengeschustert habe, fragt Patrick sie nach ihren Fortschritten in Hauswirtschaftslehre, körperlicher Fitness und einem neuen Unterrichtsfach namens einfache Haushaltsbuchführung ab. Gehorcht sie ihren Lehrern? Wird sie in diesem Halbjahr gute Noten bekommen? Er weiß genau, welche Art von Fragen er stellen muss. Geschlossene Fragen, die man nur mit Nicken oder Kopfschütteln beantworten kann. Ich höre stumm zu. Meine Fingernägel drücken Halbmonde in meine Handflächen. Sonja nickt, wenn es angebracht ist, und verzieht die Nase, wenn meine 11-jährigen Zwillinge Sam und Leo, denen die Wichtigkeit von Ja-Nein-Fragen und finalen Antwortmustern nicht klar ist, ihre Schwester bitten, ihnen zu erzählen, wie die Lehrer sind, wie es im Unterricht ist, welche Fächer sie am liebsten mag. So viele offene Fragen. Ich will nicht glauben, dass sie es begreifen. Sie schikanieren wollen, um ihr Wörter zu entlocken. Doch mit 11 Jahren sind sie alt genug, Bescheid zu wissen. Und sie haben erlebt, was passiert, wenn wir zu viele Wörter verwenden. Sonjas Lippen beben, während sie von einem Bruder zum anderen schaut. Ihre rosa Zunge, ein Körperteil mit eigenem Willen, zittert am Rand der Zähne. Steven, mit 17, mein Ältester, legt ihr den Zeigefinger auf den Mund. Ich könnte Ihnen erzählen, was Sie wissen wollen. Vor der Klasse stehen nur noch männliche Lehrkräfte, Frontalunterricht, Lehrer reden, Schüler hören zu. Das würde mich 14 Wörter kosten. Ich habe noch 5 übrig. Wie steht es um Ihren Wortschatz? Fragt Patrick und wendet mir sein Kind zu. Er formuliert die Frage um. Lernt sie? Ich zucke mit den Schultern. Mit 6 müsste Sonja über eine Armee von 10.000 Lexemen verfügen. Individuelle Soldaten, die sich versammeln, stramm stehen und den Befehlen ihres kleinen, noch formbaren Gehirns gehorchen. Müsste, wenn Lesen, Schreiben und Rechnen nicht auf ein einziges Fach reduziert worden wären. Simple Arithmetik. Schließlich wird von meiner Tochter erwartet, eines Tages einzukaufen und einen Haushalt zu führen, eine ergebene und pflichtbewusste Ehefrau zu sein. Dafür braucht man Mathematik, keine Rechtschreibung, keine Literatur, keine Stimme. Du bist die kognitive Linguistin, sagt Patrick, sammelt die leeren Teller ein und bedeutet Steven, dasselbe zu tun. War. Bist. Obwohl ich es nach einem Jahr Erfahrung besser wissen sollte, platzen die zusätzlichen Wörter aus mir heraus. Nein, ich war. Patrick sieht zu, wie das Zählwerk 3 Einheiten weiterklickt. Ich spüre jeden einzelnen Klick am Puls wie einen unheilvollen Trommelschlag. Das reicht, Jane. Die Jungs wechseln besorgte Blicke, weil sie genau wissen, was passiert, wenn das Zählwerk eine bestimmte Einheit übersteigt. 1, 0, 0. Daher spreche ich jetzt mein letztes Wort für den Montag. An meine Tochter gewandt. Das geflüsterte Gutnacht ist kaum heraus, als mich Patricks flehender Blick erreicht. Ich hebe sie hoch und trage sie ins Bett. Sie ist schwerer geworden, fast zu groß, um noch getragen zu werden, und ich brauche beide Arme. Sonja lächelt, als ich sie zudecke. Wie immer gibt es keine Gute-Nacht-Geschichte, keine Dora, keinen Puh und Ferkel, keinen Peter Hase und sein Missgeschick im Gemüsegarten von Mr. McGregor. Beängstigend, was sie bereits als normal hinnimmt. Ich summe sie mit einem Lied über Spottdrosseln und Ziegenböcke in den Schlaf, der Text nur stumme Bilder in meinem Kopf. Patrick sieht mir von der Tür aus zu. Seine Schultern, einst breit und stark, hängen in einem abwärts gerichteten V herab. Seine Stirn ist voller Falten. Alles an ihm scheint nach unten zu deuten. In meinem Schlafzimmer hülle ich mich wie jeden Abend in eine Decke aus unsichtbaren Wörtern, gebe vor zu lesen, erlaube meinen Augen, über imaginäre Seiten von Shakespeare zu tanzen. Wenn ich übermütig bin, entscheide ich mich vielleicht für Dante im Original. Dantes Sprache hat sich über die Jahrhunderte nur wenig verändert, doch heute Abend rackere ich mich durch einen vergessenen Wortschatz. Ich überlege, wie es den Italienerinnen wohl ergehen wird, wenn unsere heimischen Bestrebungen jemals auf das Ausland übergreifen. Vielleicht werden sie mehr mit den Händen reden. Doch die Wahrscheinlichkeit, dass sich unsere Krankheit ins Ausland ausbreitet, ist gering. Bevor das Fernsehen unter Staatshoheit fiel, bevor sich die Wortzähler um unsere Handgelenke schlossen, verfolgte ich Nachrichtensendungen. Al Jazeera, BBC, die drei italienischen Sender von Rai und andere brachten gelegentlich Talkshows. Patrick, Steven und ich schauten sie uns immer an, wenn die Kleinen im Bett waren. »Müssen wir das sehen?« stöhnte Steven. Er lümmelte auf seinem gewohnten Sessel herum, eine Hand in einer Schüssel Popcorn, die anderen beim Texten auf dem Handy. Ich stellte den Ton lauter. »Nein, müssen wir nicht. Aber wir können.« Wer wusste, wie lange das noch so blieb? Patrick sprach bereits von Kabelprivilegien und davon, dass die am seidenen Faden hängen. »Nicht alle kapieren das, Steven.« Den Zusatz »Genieße es, solange du noch kannst« ließ ich unausgesprochen. Nur war da wenig zu genießen. In jeder Sendung passierte dasselbe. Alle lachten über uns. Al Jazeera bezeichnete uns als die neuen Extremisten. Darüber hätte ich fast lächeln können, wenn ich nicht die Wahrheit darin erkannt hätte. Die britischen Politikexperten schüttelten die Köpfe, als wollten sie sagen, »Oh, diese blöden Yankees, was treiben sie denn jetzt schon wieder?« Die italienischen Fachleute, moderiert von knapp bekleideten und übermäßig geschminkten Sexbomben, brüllten und fuchtelten und lachten. Sie lachten uns aus. Sie meinten, wir sollten uns entspannen, bevor wir es dazu kommen ließen, Kopftücher und bodenlange formlose Röcke tragen zu müssen. Einer der italienischen Sender zeigte eine unzüchtige Parodie, bei der zwei als Puritaner verkleidete Männer Analverkehr betrieben. Sahen sie Amerika wirklich so? Ich weiß es nicht. Seit Sonjas Geburt war ich nicht mehr in Italien und jetzt besteht keine Möglichkeit mehr dazu. Noch vor unseren Wörtern wurden uns die Pässe genommen. Ich sollte mich deutlicher ausdrücken. Einige unserer Pässe wurden eingezogen. Das fand ich auf banalste Weise heraus. Im Dezember bemerkte ich, dass die Pässe von Steven und den Zwillingen abgelaufen waren und wollte aus dem Internet drei Verlängerungsanträge herunterladen. Für Sonja, die bisher nur eine Geburtsurkunde und den Impfpass hatte, benötigte ich ein anderes Formular. Die Verlängerung für die Jungs war einfach, genau wie es stets bei Patricks und meinem Pass gewesen war. Doch als ich auf den Link für den Antrag eines neuen Passes klickte, kam ich auf eine Seite, die ich noch nie zuvor gesehen hatte, mit einem einzeiligen Fragebogen. Ist der Antragsteller männlich oder weiblich? Ich blickte zu Sonja, die auf dem Boden meines improvisierten Heimbüros mit farbigen Bauklötzchen spielte und klickte den Kasten für weiblich an. »Rot«, schrie sie und schaute zum Bildschirm. »Ja, Schätzchen«, erwiderte ich, »rot, sehr gut. Wie noch?« »Scharlachrot«, noch besser. Ohne Aufforderung fuhr sie fort, »Feuerrot, Kirschrot«. »Du hast es kapiert, Schatz, weiter so.« Ich tätschelte ihren Kopf und warf noch mehr Bauklötze auf den Teppich. »Probier's jetzt mal mit dem Blauen.« Als ich mich wieder dem Computer zuwandte, begriff ich, dass Sonjas Aufmerksamkeit nicht ihren Bauklötzen gegolten hatte. Der Bildschirm war rot. Rot wie verdammtes Blut. »Bitte wenden Sie sich an die unten angegebene Telefonnummer oder senden Sie eine E-Mail an anträge.state.gov. Vielen Dank.« Ich rief mehrfach bei der angegebenen Nummer an, bevor ich eine E-Mail schickte und wartete dann mehrere Tage auf eine Antwort. Zumindest so etwas wie eine Antwort. Anderthalb Wochen später landete eine Nachricht in meinem Posteingang mit der Aufforderung, mein zuständiges Passamt aufzusuchen. »Kann ich Ihnen helfen, Ma'am?«, fragte der Beamte, als ich ihm Sonjas Geburtsurkunde zeigte. »Das können Sie, falls Sie für Passanträge zuständig sind.« Ich schob die Papiere durch den Schlitz in der Plexiglasscheibe. Der Beamte, der nicht älter als 19 sein konnte, griff danach und bat mich zu warten. »Oh«, sagte er und hastete an die Scheibe zurück. »Ich brauche auch kurz Ihren Pass, nur um eine Kopie zu machen.« Sonjas Pass würde ein paar Wochen dauern, wurde mir mitgeteilt. Wobei mir allerdings nicht mitgeteilt wurde, dass mein Pass die Gültigkeit verloren hatte. Das fand ich erst viel später heraus. Und Sonja bekam ihren Pass nie.